und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg
und Jochen Labens aus Siegen.
In der heutigen Folge haben wir uns vorgenommen, über den Blähbauch zu sprechen. Blähungen, Meteorismus, Flatulenz, das sind die Begrifflichkeiten, die darunter fallen. Und das ist ja ein sehr, sehr häufiges Symptom. Zumindest in meiner Sprechstunde kommen nahezu täglich Menschen, die irgendwo das Gefühl haben, dass Luft im Bauch ist. Manche bringen auch ein Foto mit von ihrem Bauch, um das sozusagen zu belegen. Jochen, dir dürft's auch so gehen, dass du jeden Tag Menschen mit den verschiedensten Formen von Blähbauch siehst. Mit welchen Fragen versuchst du denn zu identifizieren, worum es bei den speziellen Menschen dann eigentlich geht?
Also aus meiner Sicht ist das fast das häufigste Symptom, weswegen Menschen zu mir kommen. Blähungen stehen bei fast allen Erkrankungen oder bei fast allen Patienten im Vordergrund. Und ich versuche dann immer herauszufinden, was die einzelne Person denn tatsächlich unter Blähung versteht. Das ist ja durchaus unterschiedlich. Eben das Gefühl, aufgebläht zu sein oder sichtbare Aufblähung oder vermehrter Luftabgang oder eine Kombination aus allem. Und mich interessiert in diesen Situationen insbesondere, hat das etwas mit Stuhlunregelmäßigkeiten zu tun? Hat das etwas mit der Nahrungsaufnahme zu tun? Und bereitet es Schmerzen? Das sind die Dinge, die mich so im ersten Gespräch erst einmal interessieren.
Wir machen dann, wenn die Menschen zu uns kommen, häufiger auch eine bisschen erweiterte Anamnese noch. Ich frage die Menschen oftmals, wie es denn um den Stuhlgang steht, weil es ja doch ein Unterschied ist, ob der Blähbauch mit zu weichem Stuhl besteht, also oder zu weicher Stuhl bis hin sogar zu Durchfall, oder ob der Blähbauch mehr mit zu festem Stuhl entsteht. Die Menschen, die vor mir sitzen, die sortieren das gar nicht so sehr, aber medizinisch ist es doch sehr, sehr relevant, weil wir unsere Diagnostik im Prinzip ja nicht nur am Symptom Blähbauch aufziehen, sondern noch ein bisschen weiter vor einen Schritt schalten und so ein bisschen an der Stuhltextur unsere Diagnostik aufziehen, weil wir zum Beispiel, wenn gleichzeitig Durchfall da ist, ja doch deutlich intensiver in der ersten Diagnostik Untersuchungen durchführen, wohingegen, wenn die Stuhltextur eher hart oder selten ist, dann ja in der Diagnostik initial ein bisschen zurückhaltender sind und erstmal schauen, dass wir den Stuhlgang korrigieren und schauen, ob wir damit die Blähungen besser hinbekommen. Hast du den Eindruck, dass die Menschen den Unterschied zwischen Blähbauch mit Durchfall und den Unterschied Blähbauch mit Verstopfung erkennen?
Also mein Gefühl ist eher, dass sie das nicht tun. Deshalb sind diese Fragen ganz wichtig, ob das Stuhlverhalten in irgendeiner Art und Weise mit beeinträchtigt ist oder beeinträchtigt ist. Denn ich habe das Gefühl, dass der Leidensdruck bei Blähbauch oder Blähung insgesamt sehr hoch ist, dass andere Symptome da in den Hintergrund treten und dass die tatsächlich aktiv erfragt werden müssen, genauso wie du das gesagt hast. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Auftakt in der Diagnostik, der Einordnung dieser Blähbeschwerden. In welche Richtung muss man denn jetzt weiter forschen und in welche Richtung entwickelt sich das Ganze? Aus meiner Sicht ist es auch immer ganz wichtig zu fragen, wie lange besteht das Problem denn schon? Ist das jetzt etwas, was akut aufgetreten ist oder was sich über lange Zeit entwickelt hat? Wie siehst du denn diese zeitliche Perspektive dieser Beschwerden? Spielt das bei dir eine wesentliche Rolle?
Die zeitliche Perspektive ist eine spannende Frage. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil die Menschen im Prinzip ja oftmals dann sehr akut auftauchen und ein akutes Problem haben. Ich frage dann schon nach, wie lange das so besteht. Bei den ganzen Beschwerden aus dem Reizdarmspektrum habe ich so den Eindruck, der Blähbauch ist so das Hartnäckigste, dass das wirklich das Symptom ist, was die Menschen relativ frühzeitig schon entwickeln und frühzeitig auch erinnern. Was mir in dem Zusammenhang eher so ein bisschen auffällt, ist, dass man sehr genau nachfragen muss, sind es denn wirklich Blähungen? Weil das Wissen, was ein Blähbauch ist, das ist ja nicht intuitiv. Und die Menschen, wenn ins Internet gehen, sehen dann häufig Bilder mit potenziellen Blähbäuchen, die dann mit Marketingbotschaften oder was auch immer verbunden sind. Aber wenn ich diese Bilder zufällig auch mal sehe, dann sind es oftmals gar keine Blähbäuche, sondern dann sind es Übergewichtsbäuche. Da muss man schon ein bisschen unterscheiden, ob wir von einer kleinen Fettrolle im Bauch reden oder ob das wirklich Blähbauch ist. Welche Rolle spielten in Bezug auf diese Frage bei dir die körperliche Untersuchung beim Symptom Blähbauch?
Also sie spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Es hängt auch immer so ein bisschen von der Tageszeit ab. Wenn die Patienten später in die Sprechstunde kommen, gegen Abend, dann sieht man gelegentlich den Blähbauch und kann ihn bei der klinischen Untersuchung dann auch ganz gut erfassen. Wenn sie morgens früh kommen, ist das oft nicht der Fall. Ich lasse mir auch gerne Bilder zeigen davon und ich fordere die Patienten auch durchaus auf, mal den Bauchumfang zu verschiedenen Tageszeiten zu messen, ob es da Unterschiede tatsächlich gibt, also morgens weniger als abends. Also die klinische Untersuchung, finde ich, ist extrem wichtig und die sollte man tatsächlich nicht außen vor lassen, damit man versteht, was der Patient unter dem Blähbauch versteht. Denn manche meinen damit einen vermehrten Luftabgang, der sie vielleicht irgendwo stört. Andere ist der geschwollene Bauch, der mit Beschwerden einhergeht, das vordergründige Problem. Machst du im Rahmen der Untersuchung noch weitere Diagnostik, zum Beispiel mit dem Ultraschall noch schauen, ob viel Luft im Bauch ist, was ja von den Patienten immer wieder gesagt wird. Mein Hausarzt hat bei Ultraschall ganz viel Luft im Bauch gesehen. Spielt das für dich eine Rolle?
Der Ultraschall spielt schon eine Rolle. Ich habe so, wenn Menschen mit einem Blähbauch kommen, habe ich so einen initialen Workflow, der viel mit Zuhören zu tun hat. Und nach dem Zuhören zeitkonsumierend ist, habe ich mir angewöhnt, dass ich den Ultraschall parallel zum Gespräch schon beginne. Dann kann man nämlich die Ultraschallzeit auch so ein bisschen nutzen und habe damit automatisch die Untersuchung vom Bauch mit dabei und habe den Ultraschall mit dabei, den ich eigentlich immer mache, wenn ich den Menschen nicht kenne und halt noch nie mit seinem Problem gesehen habe. In Bezug auf die Gase ist mir der gar nicht so wichtig. Ja, also ich sehe immer mal wieder Gase im Bauch und ich sehe auch immer wieder Stuhlgang im Bauch, aber das ist eine derartige Momentaufnahme. Damit kann ich immer oder in den meisten Fällen nicht sehr viel anfangen. Aber ich schaue halt, ob ein Gallensteinleiden da ist oder ob in der Bauchspeicheldrüse irgendwas los ist, ob in der Leber irgendwo was ist. Ich habe auch schon Menschen mit Blähbauch gehabt und im Endeffekt war es eine riesengroße Leberzyste. Also insofern diese Differentialdiagnostik, die für uns ja so einfach durchführbar ist wie ein Ultraschall, braucht es auf jeden Fall und die mache ich sehr regelmäßig. Und was ich in dem Zusammenhang auch oft sehe, der Blähbauch hat ja oftmals Schmerzen mit dabei. Ich sehe sozusagen, was die Menschen mit ihrem Bauch machen. Und manche Menschen haben dann plötzlich Verfärbungen am Bauch und diese Verfärbungen sind dann oftmals so Mikroverbrennungen, die von Wärmeflasche oder Kirschkernkissen kommen, was im Prinzip jetzt erstmal nichts Schlimmes ist. Ja, also Wärme lindert Schmerzen ungemein gut. Das berichten die Menschen zurück. Aber wenn wir den Menschen mit zu starker Hitze behandeln, beziehungsweise die Haut mit zu starker Hitze behandeln, dann verbrennt es einfach und das auch dauerhaft. Da weise ich die Menschen dann schon darauf hin, dass sie das gern tun dürfen, aber so die Temperatur vielleicht ein bisschen drosseln, ja, so ein bisschen runter mit der Temperatur mal auf 40 Grad maximal. Und diese Wärmeflecken geben übrigens auch einen sehr guten Hinweis darauf, wo die Beschwerden sind. Das vergessen nämlich viele Menschen in der Sprechstunde plötzlich und sagen, ich habe Bauchschmerzen und wissen gar nicht mehr wo. Und diese Wärmeflaschenverbrennungen, die sind ein ganz guter Wegweiser dafür. Was mir, weil du gerade den Aspekt Zeit, du lässt dir die Zeit berichten, noch auffällt, ist, es ist schon so, beim klassischen funktionellen oder beim ernährungsmäßigen Blähbauch, der ist in der Früh irgendwie weniger berichtet, nimmt dann im Lauf des Tages zu und die Menschen sagen, sie sind am Abend am meisten belastet, über die Nacht löst sich das wieder auf und in der Früh geht das wieder los. Beobachtest du das auch und hast du eine Erklärung dafür?
Also das sehe ich genauso und das meine Erklärung dafür ist, dass eben die Gasbildung durch die Nahrungsmittel getriggert wird und dass sich das im Laufe des Tages aufbaut. Bei vielen ist es auch noch so, dass sie während des Tages, wenn sie berufstätig sind, auch Probleme haben, die Luft ungestört loszuwerden, was auch dazu führt, dass vielleicht vermehrt Gasbildungen sich im Bauchraum ansammeln. Das ist eine persönliche Interpretation, die ich an dieser Stelle habe. Aber diese Beobachtung nimmt im Tagesverlauf zu. Die ist für mich ganz wichtig und die ist aus meiner Sicht auch extrem häufig. Menschen, die morgens schon einen geblähten Bauch haben, das ist für mich immer irgendwo ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise eine Passagestörung im Darm gibt, die dazu führt, dass Gase eben nicht abgehen können in dem Ausmaß, wie sie abgehen müssten. Was machst du denn, wenn du diese Patienten hast und die schildern dir dieses typische Aufblähen des Bauches im Tagesverlauf? Wie geht's dann für dich weiter? Machst du erstmal eine probatorische Therapie oder gibst du Empfehlungen zur Ernährung oder wie gehst du dann konkret vor bei solchen Patienten?
Da gehe ich meistens dann nochmal so einen Schritt zurück und mache nochmal die Differenzierung. Ist denn der Blähbauch vom Charakter her mit eher hartem Stuhl oder mit eher weichem Stuhl? Wenn der Blähbauch mit einem harten Stuhl ist, dann versuche ich dem Menschen zunächst mal zu erklären, ein Passagehindernis wie harter Stuhlgang hält auch Luft zurück. Wir versuchen mal 4 bis 6 Wochen die Passage so ein bisschen zu beschleunigen, mit verschiedensten Maßnahmen bis hin zu Abführmedikamenten, um zu schauen, ob dann das Luftproblem etwas weniger wird. Vielen Menschen sage ich an der Stelle auch, ein Luftproblem, das sich im Laufe des Tages ansammelt, kann auch ein Zurückhalten sein. Ich informiere die Menschen nochmal, dass es eine natürliche Verdauungsfunktion ist, dass man Luft einfach rauslässt, selbst wenn das so ein bisschen tabuisiert ist und viele schämen sich auch oder arbeiten in Großraumbüros und sagen, sie können das nicht. Und denen sage ich dann wirklich, ganz väterlich oder eher großväterlich, dann muss man ganz kurz um die Ecke gehen und schauen, dass die Luft raus kann, weil wenn sich zu viel Luft drinnen sammelt, ist es natürlich ein Problem. Und dann gibt's noch diesen anderen Typus mit eher weichem Stuhl bis hin zu Durchfall. Und wenn weicher Stuhl mit ein Problem ist, dann fange ich eigentlich relativ rasch mit Diagnostik an. Und Diagnostik beim Blähbauch ist dann führend so Atemtestungen auf Kohlehydrat-Malabsorptionen ist der Fachbegriff, der Laie kennt es unter Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Sorbitintoleranz und da gibt es dann auch noch ein paar Kuriositätenintoleranzen oder eben die Dünndarmfehlbesiedlungen. All diese Tests kann man sehr, sehr gut mit Atemtests herausarbeiten und die sind auch sehr, sehr einfach, die tun nicht weh. Ja, sondern da kriegt man ein Testgetränk mit eben dem entsprechenden Zucker, der getestet werden soll und dann wird über 1,5 bis 2 Stunden die Ausatemluft gesammelt und es wird ein numerischer Wert, also ein Zahlenwert aufgeschrieben und es werden die Symptome erfasst. Symptome sind auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium im Zusammenhang mit den Tests und die mache ich sehr häufig. Sind die in Mitteldeutschland, da wo du zu Hause bist, auch etabliert, die Tests?
Ja, also ich bin auch ein Anhänger dieser Tests. Ich weiß, dass das unter Gastroenterologen durchaus umstritten ist. Aber für mich sind das ganz wertvolle Untersuchungsmethoden, um bestimmte Dinge auszuschließen oder eben auch nachweisen zu können. Und Kohlenhydratmalabsorption oder bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms sind ja nun mal häufige Ursache für vermehrte Blähungen und auch andere Bauchsymptome. Und das möchte ich schon ganz gerne wissen, ob das vorliegt. Diese Tests sind aus meiner Sicht nicht einfach zu interpretieren. Deshalb bin ich kein großer Anhänger davon, wenn das über internetbasierte Analysen gemacht wird oder wenn diese Methoden, sag mal, mit etwas wenig Sorgfalt angewendet werden. Ich sehe immer wieder Tests, wo überhaupt nicht nach Symptomen gefragt wird, wo nicht geguckt wird, wann treten die erhöhten Werte auf etc. Und dann kommt man doch nicht ganz selten auch zur falschen Schlussfolgerung. Für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Basisdiagnostik, insbesondere bei Patienten mit Blähbauch. Machst du noch andere Tests? Zum Beispiel guckst du bei diesen Patienten dann nach einer Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit oder anderen Möglichkeiten, die da eine Rolle spielen könnten?
Das hängt so ein bisschen von den Begleitsymptomen ab. Man wird nie mit jedem Menschen alles machen können. Das weiß jeder, der hier mit uns diskutiert und das wissen alle, die zuhören. Es ist nicht denkbar, dass man mit jedem alles machen kann, sodass man medizinisch ja immer versucht, so ein bisschen das Hauptsymptom und die Nebensymptome zu identifizieren. Und ich bin ein großer Freund vom schrittweise Vorgehen, dass ich sage, ein Hauptsymptom, dann arbeitet man mal um dieses Hauptsymptom herum und es ist beim Blähbauch dann halt viel die Funktionstestung mit Atemtests. Und erst wenn man feststellt, da kommt man nicht so richtig zum Ergebnis, dann gehe ich weiter in andere Dinge und fange dann an, eben auch Zöliakie mit Bluttests abzutesten. Da bin ich noch gar nicht bei der Endoskopie, weil Die kommt bei mir immer erst ins Spiel, wenn wirklich Durchfall mit im Raum steht. Ein Schlagwort, da würde ich gerne nochmal zurückgehen, das sind die internetbasierten Atemtests. Ja, der Atemtest, wenn er beim Gastroenterologen stattfindet, ist ja meistens ein wasserstoffbasierter Atemtest, weil er irgendwie wirtschaftlich durchführbar ist. Der internetbasierte Atemtest, der hat ja neben Wasserstoff oftmals noch Methan mit dabei. Das sind Großlabors, die diese Geräte haben und es natürlich wirtschaftlich dem Laien anbieten können. Und da ist ein ganz großer Interpretationsspielraum und Interpretationsfehler meines Erachtens oftmals mit dabei, weil Wasserstofffehlbesiedlung und Methanfehlbesiedlung sind ja irgendwie ganz pauschal mal schon unterschiedliche Dinge. Das sind unterschiedliche Bakterien. Ja, Wasserstoff sind die Bakterien im Dünndarm. Methanfehlbesiedlung ist oftmals eine Dickdarmfehlbesiedlung und oftmals auch eine Fehlbesiedlung eben mit Archaeen, ja, Methanobrevibacter smithii und wie die alle heißen, und weisen eigentlich eher auf den Verstopfungstyp hin. Und da kommen diese computergenerierten Befunde, die dem Patienten plötzlich völlig falsche Richtungen vorgeben und auch völlig falsche Therapieempfehlungen geben. Ist dir das in der Form auch schon aufgefallen, dass gerade mit dem Begriff Methanfehlbesiedlung eigentlich viel Falschinformation transportiert wird?
Also ich sehe gerade bei diesen internetbasierten Tests nicht nur in dieser Hinsicht, aber auch in dieser Hinsicht häufig Fehlinterpretationen. Und manchmal kommen dann so obskure Dinge wie: unser Experte hat diagnostiziert und festgestellt, ganz abweichend vom Untersuchungsergebnis. Du hast zum Beispiel ein völlig normales Untersuchungsergebnis, zahlenmäßig dokumentiert, und der Experte kommt trotzdem zu einem Schluss wie bakterielle Fehlbesiedlung oder so etwas des Dünndarms oder des Dickdarms. Das ist aus meiner Sicht völlig abstrus, sodass ich diesen Analysen primär erstmal gar nicht glaube. Ich will die Werte selber sehen. Ich möchte auch gerne wissen, welche Beschwerden dazu aufgetreten sind, und dann mache ich diese Interpretation selber. Inwieweit das technisch in Ordnung ist, die Messung, vermag ich nicht zu beurteilen, aber da gehe ich mal davon aus, dass das weitgehend korrekt ist technisch. Kannst du ja im Einzelfall auch nicht nachprüfen, aber was die Interpretation angeht, ist da viel Luft nach oben, was die Korrektheit angeht. Das ist meine persönliche Meinung, und deshalb habe ich ganz gerne auch diese Patienten zu den Atemtests bei mir, weil dann weiß ich, dass sie korrekt durchgeführt werden, auch zum Beispiel mit der richtigen Menge der Testsubstanzen, und dass die Auswertung korrekt erfolgt, auch wenn das für Gastroenterologen jetzt nun Tests sind, die alles andere als lukrativ sind, sondern die decken bestenfalls die Unkosten. Aber diagnostisch haben sie sehr, sehr große Relevanz. Welche Tests führst du denn durch? Wahrscheinlich auch keine Methantests, oder?
Ich habe den Methantest bei mir nicht etabliert. Das ist ja leider ein sündhaft teures Messgerät. Das ist in der Einzelpraxis überhaupt nicht finanzierbar. Die habe ich nicht. Welche Tests ich noch durchführe, ist, ich lasse mir von den Menschen auch nochmal ganz genau schildern, wann ihre Blähungen auftreten. Es gibt ja noch neben dem tageszeitlichen Zusammenhang, gibt es ja noch einen weiteren zeitlichen Zusammenhang, der sehr wegweisend sein kann. Das ist, wenn die Blähungen oder der Blähbauch ganz schnell auftreten. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, ich esse was und innerhalb von 1 bis 2 Minuten bläht sich der Bauch schon auf und ich schaue aus wie schwanger. Und das ist ein Krankheitsbild, das nennt sich abdominophrenische Dyssynergie und hat mit Ernährung mal gar nichts zu tun, oder zumindest nicht mit den Nahrungsbestandteilen, weil so schnell kann unser Körper oder unsere Darmflora aus Nahrungsbestandteilen noch gar keine Luft machen. Das ist eigentlich ein reflexhaftes, eine Neuropathie, ein reflexhaftes Krankheitsgeschehen. Normalerweise, wenn wir essen, dann spannt sich die Bauchdecke an und das Becken krümmt sich so leicht nach innen und das Zwerchfell geht ein bisschen nach oben, damit im Bauchraum etwas mehr Platz ist. Und bei manchen Menschen passiert das genaue Gegenteil. Das Zwerchfell rutscht nach unten, die Bauchwand plumpst irgendwie nach vorne und das Becken dreht sich so ganz leicht nach vorne weg. Und das sind alles Reflexe, die falsch laufen, und darum geht es auch so ganz, ganz schnell. Und wenn man genau zuhört, dann kann man das identifizieren, und das ist ein Krankheitsbild, bei dem damit die Diagnose eigentlich nach dem Gespräch schon gestellt ist, und dann kann man sozusagen direkt zur Therapie schreiten und dem Patienten weiterhelfen. Und damit sind wir eigentlich beim Schlagwort angekommen, Blähbauch. Wir können irrsinnig viel diagnostizieren und zuhören, aber am Ende des Tages wollen die Menschen ja, dass wir ihnen helfen. Was sind denn so die Erstmaßnahmen, die du beim unkomplizierten Blähbauch anwendest, Jochen?
Im Regelfall kommen die Patienten ja schon mit einer Vormedikation. Üblicherweise sind Dinge wie Simeticon, die ausprobiert worden sind und nach meiner Erfahrung, das zeigen glaube ich auch die Studien, selten hilfreich sind, was die Beseitigung von Blähungen angeht, beziehungsweise entsprechende Rückbildung von Blähungen angeht, sodass der Leidensdruck sinkt. Und ich persönlich empfehle in diesen Situationen auch gerne eine symptomatische Therapie, die eben auf Entblähung abzielt. Und die besten Erfahrungen habe ich an dieser Stelle gemacht mit einer Kombination aus Pfefferminzöl und Kümmelöl. Beides Substanzen, die eine entblähende Wirkung haben und die sich additiv oder sogar synergistisch im Verdauungstrakt auswirken. Und das ist gerne das, was ich dann verschreibe in einer solchen Situation. Ich empfehle eine Therapie über 8 Wochen. Parallel dazu empfehle ich auch immer einen Versuch, besonders blähende Speisen, Getränke vielleicht auch zu reduzieren. Stichwort Low FODMAP Ernährung, nicht in ihrer strengsten Form, aber dass man darauf hinweist, was denn die besonders blähenden Bestandteile in der Ernährung sind. Das ist so mein initiales symptomatisches Vorgehen bei Patienten, wo der Blähbauch im Vordergrund steht und wo ich jetzt mich nicht zu weiterer Diagnostik gedrängt sehe. Hast du noch andere Optionen oder machst du das vielleicht in ähnlicher Art und Weise?
Ja, ich werde mein Füllhorn an Optionen auch gleich ausschütten. Die Erstmaßnahmen sind bei mir sehr, sehr ähnlich. Und wenn ich den Menschen sage, dass Pfefferminzöl, Kümmelöl eigentlich eine übliche Kombination ist, die Leitlinien da auch empfehlen in der Situation, sehe ich dann oftmals fragende Augen vor mir, so nach dem Motto, ja, wie zaubert denn Pfefferminzöl oder Kümmelöl die Gase weg? Wie erklärst du den Menschen das denn, Jochen?
Das ist letztendlich durch die Bindung der Gase, da wird eine Reduktion der Gase gemacht und es wird eine Empfindlichkeitsbeeinflussung im Verdauungstrakt erzielt, sodass auch dieses Gefühl, aufgebläht zu sein, dass das deutlich reduziert wird. Aber das kann man sehr schön im Reagenzglas zeigen, wie die Gasbildung letztendlich reduziert wird durch diese Öle.
Was ich den Menschen dann gerne auch an die Hand gebe, ich bin ein großer Freund von, die Menschen dürfen mitarbeiten. Und es gibt in anderen Formen der traditionellen Medizin und zum Beispiel Yoga ist ja eine Therapieform, die nicht aus unserem Kulturkreis kommt, gibt es ganz, ganz tolle Flows, wo man mit speziellen Übungen, das nennt sich auf Deutsch dann Reizdarm-Yoga, spezielle Symptome behandeln kann. Und da gibt es für Blähungen gibt's einen ganz tollen Flow, der besteht aus 11 Übungen hintereinander und die, wenn man durchmacht, da braucht man, glaube ich, so 7 bis 8 Minuten, dann knattert es richtig im Raum, weil die Luft richtig losgeht. Ja? Und was ich den Menschen auch mitgebe, ist, dass gerade beim Symptom Blähbauch, der so ein bisschen ernährungs- und funktionsabhängig ist, es hilft, wenn man seinen Darm belebt und das Becken letzten Endes in seiner Mobilität völlig nutzt. Und das kann man tatsächlich erreichen, indem man spazieren geht, und zwar flott spazieren geht, ja, so dass man muss nicht schwitzen, aber man geht richtig flott spazieren und wenn man meint, jetzt ist man richtig flott, dann soll man sozusagen seine Schrittgröße nochmal um 10% erweitern. Und diese 10% Erweiterung führen dazu, dass man tatsächlich Gase sehr viel besser mobilisieren kann. Was habe ich noch in meinem Füllhorn? Ich verwende gerade beim Symptom Blähbauch gerne auch mal Proben, also Keimpräparate. Wendest du die auch an und wenn ja, welche?
Also ich verwende gerne Probiotika, weil sie in der Therapie des Reizdarms und darmassoziierter Symptome, speziell auch des Blähbauchs, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Es gibt in diesem Bereich ganz, ganz viele Präparate auf dem Markt. Es gibt aber einzelne wenige, für die gute, kontrollierte, placebo-kontrollierte Studien vorliegen. Und die finden üblicherweise bei mir Verwendung bei der Behandlung dieser Patienten. Aber diese Yoga-Übung, muss ich sagen, und auch das Laufen mit den verlängerten Schritten, das war mir jetzt relativ neu. Ich glaube, dass ich das in Zukunft in meine Empfehlung auch einbauen werde. Gibt es dafür entsprechende Anleitungen oder wie sagst du das den Patienten, zum Beispiel die Yoga-Übung?
Also für die Yoga-Übungen gibt es ja klinische Studien. Ja, das ist in klinischen Studien getestet. Die verschiedensten Flows sind ausgetestet und da hat sich das herausgearbeitet. Und dann gibt es Anleitungen dafür. Diese Anleitungen findet man in Büchereien, in Stadtbüchereien. Da gibt es 2 oder 3 Bücher, die einem die verschiedensten Flows letztendlich erläutern und dann letztendlich den Flow auch in der Reihenfolge hinlegen. Und für das Spazierengehen mit erweiterter Schrittweite, das ist ein Erfahrungsmedizin-Schatz. Das erklärt man den Menschen und die Menschen, die es tatsächlich durchführen, kommen auch häufig wieder und sagen, das hat ihnen auch nochmal zusätzlich was geholfen. Was die Menschen ja auch noch in der Hand haben, ist im Prinzip, das Gefühl des Blähbauchs ist zum einen auch ein Gefühl, da ist eine Gefühlskomponente dabei, also neben echten Gasen, die stattfinden, ist auch die Tatsache, wie sehr man diese Gase spürt, eine Komponente, sodass Menschen mit Blähbauch und Blähbauchgefühl auch letztendlich von entspannenden Maßnahmen wie Darmhypnose, wie Achtsamkeit für den Bauch, wie andere Formen der Stressvermeidung, davon kann man auch profitieren, sodass ich den Menschen auch rate, das ruhig auch mal auszuprobieren. Ansonsten ist mein Blähbauch-Arsenal für den Routinepatienten damit eigentlich erschöpft. Hast du noch einen super Tipp in Bezug auf Blähbauchtherapeutika?
Also ich habe sonst keine weiteren speziellen Therapeutika, die man einsetzen kann. Natürlich kann man versuchen, andere Reizdarmmedikamente einzusetzen, aber besonders gute Erfahrungen habe ich persönlich damit nicht gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich sind Ernährung, die besprochenen Präparate und die jetzt von dir noch dazu gekommenen Übungen sicherlich, glaube ich, der Grundstock für die Behandlung von Patienten mit Blähbauch oder Blähungen, die im Vordergrund stehen.
Das heißt, ich habe für heute so ein bisschen mitgenommen, beim Blähbauch, wie bei allen Funktionsstörungen, zuhören ist das A und O und basierend auf dem, was man heraushört, was man in der Funktionsdiagnostik herausfindet und auch was der Patientenwunsch ist, kann man einen therapeutischen Fahrplan erstellen. Was hast du heute mitgenommen, Jochen?
Also ich habe in erster Linie mitgenommen, dass Blähbauch etwas ist, wo man mit relativ begrenzter Diagnostik weiterkommt. Fragen, ob begleitende Stuhlprobleme vorliegen, Durchfall oder Verstopfung, als mögliche Trigger für weitere Diagnostik oder weitere therapeutische Maßnahmen, wie zum Beispiel laxierende Maßnahmen. Und dass die Atemtests eine wichtige Rolle, zumindest bei uns beiden, bestimmen, um Nahrungsmittelunverträglichkeiten in bestimmter Richtung, bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms, identifizieren zu können. Und diese Atemtests durchgeführt beziehungsweise interpretiert von Leuten, die es auch können.
Ja, liebe Zuhörer, das war's für heute wieder auf der Verdauungscouch. Unser Thema, das war der Blähbauch, das Blähbauchgefühl, der Meteorismus. Und wir haben doch über einiges hier gesprochen, gerade Diagnostik und Therapie. Ich hoffe, Sie haben einiges lernen können und können das ein oder andere mal eigenverantwortlich ausprobieren. Wir bedanken uns fürs Interesse. Hoffen, dass viel Neues mit dabei war und dass der ein oder andere Tipp für die eigene Gesundheit mit nach Hause genommen werden kann. Wir freuen uns auf bald auf ein Wiederhören beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.